es heute in Jesus sein, im Boot sein, in der Gemeinde sein, im Reich Gottes sein, im Leben sein, ja, in der Welt Gottes sein, einfach in Jesus sein, was das alles so bedeutet und alles auf sich hat, das wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal möchte ich dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen werden wir auch für Kranke besonders beten. Gott ist dein Heiler, nicht nur dein Heiler, sondern Gott ist ein Heiler. Er heilt grundsätzlich. Sobald du in der Gegenwart Gottes kommst, hast du andere Luft, eine andere Atmosphäre. Du atmest Himmelsluft aus den Himmelshöhen. Da atmest du etwas, was dein Leben erquickt, was dein Leben aufbaut. Deshalb, manchmal, sage den Leuten, du musst nicht unbedingt in den Heilungsgottesdienst gehen. Komm in einen ganz normalen Gottesdienst, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo der Name Jesu angerufen wird, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist. Und diese Atmosphäre heilt dich schon. Die Dämonen fliehen. Und wenn wir im Haus Gottes sind, im Namen Jesu uns versammeln, dann hat der Teufel nichts mehr zu melden, wenn wir bewusst im Namen Jesu zusammenkommen. So, in Jesus sein, was es alles so auf sich hat, wollen wir uns Gedanken machen. Am Mittwoch werde ich über die Erwählung sprechen. Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist, dass du von Gott gewollt bist, von Anfang an. Da hat es dich noch gar nicht gegeben, hat Gott schon eine Liste gehabt, der kommt auch. Und du kommst auch. Und du bist gekommen. Und ich danke Gott, dass er uns gerufen hat bei unserem Namen. Und wir sind sein. Mir ist so groß beim Nachdenken gewesen, als ich so nachdachte, du hast uns zubereitet im Mutterleib. Warum hat Gott uns im Mutterleib zubereitet? Für diese Erde, für das Erdendasein. Eigentlich sind wir schon von der Ewigkeit her, wir sind nur in Mutter eingepflanzt geworden. Und dann sind wir gewachsen und dann ja, haben wir uns entwickelt. Aber eigentlich hat Gott uns von Ewigkeit schon als Samenkorn irgendwo in seine Schatulle gehabt und aufgehoben und gesagt, du kommst auch und du überlebst diese Welt und du wirst das Ziel erreichen. Du bist erwählt, ist mein Thema. Die Erwählung. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was die Erwählung ist. Die streiten sich manchmal Theologen darüber. Weißt du, dieses Vorauswissen Gottes und diese Erwählung, diese Festlegung. Gott weiß alles von Anfang bis zum Schluss. Bei ihm gibt es kein Gestern, heute oder morgen oder übermorgen. Keine Vergangenheit, keine Gegenwart und Zukunft. Bei ihm ist alles jetzt. So, verstehst du, deshalb kann er sagen, wer weiß, so wie du dich in 1000 Jahren dich entscheidest, verstehst du, er weiß, was alles mit dir passiert, wie du dich entwickelst. Und deshalb sagt er, ja, aus dem wird jetzt ein Weizenkorn, aus dem wird eine Gerste, aus dem wird Hafer. Und so gibt er für jeden so eine ganz bestimmte Berufung. Aber jeder ist wertvoll in den Augen Gottes. Jeder ist einmalig in den Augen Gottes. Jeder ist was ganz Besonderes in den Augen Gottes. Und ich bin so begeistert, dass ich muss mich nicht mit anderen Leuten vergleichen und muss nicht mit anderen Leuten mich messen und gucken, der ist besser oder die ist besser. Nein, wir sind alle gleich. Wir sind alles Lieblinge Gottes. Halleluja. Praise dem Herrn. Jeder Einzelne ist ein Liebling Gottes. Du bist erwählt. Am Freitag wird das Thema sein. Am kommenden Freitag suche die Wahrheit. Frag, was ist die Wahrheit? Fang an, die Wahrheit zu suchen. Geh der Wahrheit auf die Spur. Versuch zu finden, herauszufinden, was steckt dahinter? Was ist die Wahrheit? Was steckt dahinter? Warum geht es mir schlecht? Warum geht es mir gut? Warum habe ich Erfolg? Warum habe ich Misserfolg? Was ist der Grund? Such die Wahrheit. Entdecke die Hintergründe über die Dinge deines Lebens. So, das werden so die nächsten Themen sein. Kommenden Samstag, so Gott will und wir leben, werde ich über das Licht sprechen. Aber ich glaube nicht dein Thema. Aber lebe im Licht. Verstehst du? Lebe im Licht. Wandle im Licht und so weiter. Das hat Gott mich einfach inspiriert. Weißt du, ich suche manchmal Überschriften und dann suche ich kurze Überschriften, weil damit wir es auch im Internet veröffentlichen können und keine Romane schreiben müssen. So, deshalb suche ich kurze Namen und Titel oder was weiß ich, was ich noch nicht gepredigt habe oder noch nicht als Thema war. Eigentlich, ich bereite mich jedes Mal neu. Und ich kriege jedes Mal an dem Tag, wo ich predige, die Botschaft. Ich habe schon meinen Umriss, mein Gerippe, aber an dem Tag, wo ich predige, kriege ich die Impulse, während ich da arbeite, meine Geschäfte verrichte, Anrufe annehme, da kriege ich diese Inspirationen oder meine Post lese, was auch immer ist, da spricht Gott zu mir. Und das ist immer dann aktuell und up to date. Halleluja. Lebe im Licht. Und dann an dem Sonntag wird aber das Thema sein, begegne deinem Gott. Weißt du, nicht irgendeinem Herrgott oder einem Jesus oder einem Heiligen Geist, begegne deinem persönlichen Heiland. Es ist so wichtig, dass du deinem persönlichen Heiland begegnest. Denn Gott will nicht irgendein Gott sein, sondern Gott will der Gott Abrahams sein, für den Abraham. Der Gott Isaaks will er für den Isaak sein. Und der Gott Jakobs will er für den Jakob sein. Und der Gott für Matthäus will für Matthäus der Gott sein. Verstehst du? Und dieser Gott ist sehr individuell, der passt sich mir an. der führt mich auf seine Art und Weise, so wie er Abraham geführt hat, aber er führt den Isaak nicht so wie den Abraham und auch nicht so wie den Jakob. Jeder ist individuell. Entdecke deinen persönlichen Gott, deinen Herrn, deinen Heiland. Gehe nach innen ein und was Gott mir in den letzten Tagen, in letzter Zeit lehrt ist, schalt um, leg den Rückwärtsgang für dein persönliches Leben und geh, mach die Innenreise für deine Seele. Geh zurück in deine Seele und versuch da herauszufinden, was will Gott von meinem Leben? Was will Gott von meinem Leben? Meine Botschaft heute, in Jesus sein, was ist das? Was habe ich davon, wenn ich in Jesus bin? Und was wirbt mir dafür? Weißt, man fragt so richtig materialistisch. Und was ist man, wenn man in Jesus ist? Was ist man? Sieht man da anders aus? Lebt man da glücklicher, entspannter? Ist es überhaupt nötig, in Jesus zu sein? Lass uns Gedanken darüber machen. Ins Sein, dieses Ins Sein, in Jesus sein, in seiner Hände ruhen. Was bedeutet das, in Jesus zu sein? Im Neuen Testament, besonders durch Paulus, wird 88 Mal gesagt, in Christus. Wir sind in Christus. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. In Christus sein. 88 Mal. Also das heißt, da ist schon was Wichtiges und sehr Bedeutungsvolles, wenn es so oft gesagt wird. In Christus sein. Im Herrn sein. In der Gemeinschaft Gottes sein. Und damit in Gemeinschaft mit Gott sein. Ist ein Thema der Bibel. In Christus. In Christus sein. Was heißt das? Christus ist der Gesalbte. Weißt du, was es auf richtig übersetzt heißt? In der Salbung sein, im Segen sein, in der Kraft des Heiligen Geistes sein. Das ist alles in diesem Paket drin, in diesem Wörtchen, sei in Jesus, verstehst du? In der Salbung, in der Gnade Gottes, in der Kraft des Herrn. Und dann bist du in. Dann bist du in. In Jesus sein heißt es im Glauben sein, nicht zweifeln, zu wissen, der Herr ist bei mir, ich bin in seinem Boot, ich bin in seiner Arbeit, ich bin in seinem Geschäft. Jesus will nicht nur, dass wir ihn äußerlich kennenlernen. Weißt du, wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, heißt es von Paulus einmal. Als der natürlichen Jesus, wie der über die Straßen Palästinas predigt. Ich habe jetzt gerade die Tage Foto und Bild und Informationen bekommen. Da haben sie die Predigtstätte Jesu in Kapernaum oder Magdala ausgegraben und entdeckt. Und die Wissenschaftler sagen, hier hat Jesus öfters gepredigt, also nicht nur ein- und zweimal, sondern hier sind die großen Taten passiert und hier war sein Gemeindezentrum. Er hat sein Gemeindezentrum in Kapernaum gehabt oder in Magdala und so weiter, wo er gepredigt hat und hat ständig die Bibel vorlesen, sogar das Pult, wo die Tora drauf lag, das Gesetz Gottes, das er dann gelesen hat. Weißt du, Jesus hat gepredigt und er hat Menschen geheilt, in Jesus sein. So, er will nicht, dass wir ihn äußerlich kennen, sondern er will, dass wir ihn innerlich kennen. Kennst du Jesus? Innerlich, in deinem Geist, in deinem Herzen. Als Insider sollten wir Gott kennen und verstehen. Und deshalb, sei in Jesus. Ganz einfach, sei in Jesus. Als Jesus hier auf Erden wandelte, er war ganz im Vater. Er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, im Vater sein. Er hat vom Vater gesprochen, im Willen des Vaters gehandelt und sagt, ich muss das in dem sein, was meinem Vater gehört. Also er ließ sich nicht manipulieren, er wollte ganz bewusst den Willen des Vaters und er war im Vater. Und er sagt, so wie ich mit dem Vater eins bin, so soll er auch mit mir eins sein. Und ich bin mit meinem Vater eins und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater und ich und mein Vater, wir sind eins. Wir haben eine Linie, wir verfolgen ein Ziel. Paulus verwendet diesen Gedanken in Christus, im Gesalbten, im Gesegneten. Und deshalb, wenn du dich an dem Gesegneten hältst, heißt es in einem Psalm einmal, wenn du dich an dem Gesegneten hältst, wirst du gesegnet. Halt dich an einem Verfluchten, einem Dahingegebenen, einem Versager und du wirst in die Tiefe gezogen. Halte dich an einem Sterbenden und du wirst sterben. Als ich mal vor Jahren im Marseille war oder in der Gegend hinten, dann später in Pyrenäen, in Spanien drüben und gepredigt habe, dann kommt zu mir eine ältere Dame und sagt, wissen Sie, bei uns in unserem Dorf, früher war die Sitte, wenn jemand schwer krank war, hat man gesucht, wer ist sehr gesund. Und dann hat man diesen Gesunden genommen und mit dem ins Bett gesteckt. Und der Kranke sollte zu dem Gesunden ins Bett gesteckt werden und der Kranke wird gesund. Und so ist es, wenn du in Jesus, mit Jesus bist, du wirst gesund. Mit ihm verbunden bist, mit ihm eins bist, mit ihm einverstanden bist, mit seinen Wegen einverstanden bist, du wirst gesund werden. Also wenn du gesund werden willst, leg dich mit Jesus ins Bett. Wie macht man das? Kann ich dir nicht sagen, das musst du selber rauskriegen. Das ist ein Geheimnis. Aber ich will darüber sprechen. So, Paulus sagt, dass es für ihn bedeutet, gerade Paulus, in Jesus sein. Vorher war er im Gesetz, der war da Profi, ein Pharisäer von Pharisäern. Er war unter den Pharisäern als Profi. Er sagte sogar von den Jüngeren, ich habe meine Zeitgenossen alle überholt, in der Scheinheiligkeit, würde ich sagen. Nicht in der Heiligkeit, in der Scheinheiligkeit. Ich war also sehr fromm, bis er merkte, du, das funktioniert nicht. Und dann entdeckte er etwas anderes, in Christus sein, im Wort Gottes sein, in der Liebe sein, im Geist sein. Das ist ein Geheimnis. Lass uns das entdecken. Jesus hat ihn perfekt gemacht. Das, was seine Gesetzlichkeit nicht schaffte, seine Frömmigkeit, seine Gebete nicht schafften, das hat der Heilige Geist fertiggebracht. Dass er, als er in Jesus war, war er vollkommen. Dann sagte ich, achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Er setzt ganz neu die Priorität in seinem Leben. Und jetzt verfolgt er dieses Ideal. Jetzt verfolgt er dieses Ideal. Wir lesen auch, als Jesus ihm begegnete, weißt du, wir sollten auch mal die Bibel mal anders lesen. Vergessen und mal von hinten lesen. Und wir werden manche Dinge entdecken. Als der Herr ihm erschien auf der Straße von Damaskus, dann sagt der Herr zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hat nicht nur die Christen ins Gefängnis gesteckt. Ich glaube, da steckt noch viel mehr drin. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Weißt du, er wusste, Jesus ist ein Ideal. Jesus ist perfekt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Vollkommene. Das hat er von vielen Zeugnissen schon gehört. Und er hat Jesus beneidet, dass er nicht so sein konnte wie Jesus. Deshalb hat er ihn verfolgt. Und so, wir versuchen auch, wenn wir jemanden lieben, wenn wir jemanden mögen, wir versuchen immer so hinterher, versuchen den zu erkunden, zu erforschen, was ist der Mann, wie macht er, wie lebt er, was liest er, was ist er, mit wem geht er um, was hat er, was hat er nicht. So, und er hat Jesus verfolgt. Wir müssen auch mal ein bisschen anders lesen, diese Verfolgung, mal im Geistlichen deuten. Saul, warum verfolgst du mich? Und dann schnappt die Falle zu. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und geh mal in die Stadt und man wird es dir sagen, wie es mit dir dann weitergeht. Nur nebenbei. So ist es so wichtig, dass wir die Wende unseres Lebens erleben, dass wir nicht mehr gesetzlich sind und nicht mehr nur buchstabengläubig sind und nicht nur mehr Pharisäer. Nein, in Jesus. Und dann lebst du ganz anders. Viel leichter, viel entspannter, viel fröhlicher, viel gelassener. Du bist nicht mehr, ich muss beten. Verstehst du? Nein, als er blind ist, verstehst du, als er keine Gebetsbücher mehr hat, dann heißt es von ihm, siehe, er betet in Damaskus. Siehe, er betet. Da fängst du das Richtige zu beten, wenn du nichts mehr hast, wenn du dich an nichts mehr halten kannst. Siehe, er betet. So, wir erleben Gott und wir erleben Jesus, bis wir scheitern. Und wenn wir gescheitert sind, vor ihm kapitulieren, uns aufgeben, dann entdecken wir die Gnade, die trägt uns, die führt uns, die leitet uns. Und das war die Wende beim Paulus. Bei Petrus war es nicht anders. Erst als Petrus scheiterte, als er den Herrn verleugnete, erst da kam die Wende in seinem Leben. Wir denken immer, wenn ich vollkommen bin, wenn ich heilig bin, wenn ich gut bin, dann werde ich das Ziel erreichen. Nein, du erreichst das Ziel, hör mir gut zu, wenn du versagst, wenn du am Boden liegst, wenn du hilflos bist, wenn du deine Ohnmacht spürst, ich kann gar nichts, wir können gar nichts, wir sind gar nichts. Und das ist, wo Gott dann eingreift und dann, wo Gott an uns arbeitet. Der Mensch muss mit seiner Heiligkeit kapitulieren und die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes annehmen. Er muss mit seiner Selbstgerechtigkeit, so wie Saul von Tarsus, kapitulieren. Das schaffst du sowieso nicht, Bruder. Mühe dich gar nicht ab. Streng dich nicht ab, fromm zu sein. Dann kriegst du Depressionen, kriegst Angstzustände, Schuldgefühle. Sei frei. Die Gnade trägt uns. Die Kraft Gottes trägt uns. Und Paulus muss lernen, weg vom Perfektionismus, weg von seiner Tapferkeit. Ich bete, ich glaube, ich lese, ich diene, ich bringe Opfer. Weißt du, und er hat das große Opfer gebracht, der Herr Jesus Christus, verstehst du? Da entdeckst du was Großes plötzlich. Weißt du, man muss mit seiner Frömmigkeit scheitern, bevor man die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben erlebt. Bevor man das macht, damit wir zur göttlichen Vernunft kommen, in Christus. Ich werde getragen, ich werde gehalten, ich werde geführt, ich werde versorgt, ich werde umgeben von seiner Macht, von wunderbaren Mächten werde ich wunderbar getragen. Weißt du, das ist die Erleuchtung, das ist die Erkenntnis, das ist die Erweckung. Plötzlich, ich weiß, ich bin in Gott. Was will ich denn? Warum strampel ich mich so ab? Warum bemühe ich mich so? Weißt du, Viele Christen sind so wie der tapfere Schneiderlein. Kennst du diese Geschichte? Der hat ein paar Fliegende erschlagen irgendwo mal und dann schreibt er auf seinen Gürtel 7 auf einen Schlag. Und sagt nicht, was es ist, verstehst du, ob 7 Riesen sind oder 7 Geister sind, 7 auf einem Schlag. Ja, weißt du, und wir geben uns oft so Dinge ab mit unseren Segen. Das ist alles, da sind wir nicht besser wie der Schneiderlein hier. Meine Bibel sagt, ist jemand in Christus, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, ist eine neue Schöpfung. Ein neues ist im Werden. Der alte Mensch ist gestorben. Stell dir mal vor, ist jemand in Christus? Und der Herr sagt uns, ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Ist jemand in Christus? Der ist todsicher, geborgen. Der ist geheilt. Der ist gesegnet, der wird getragen. Ist jemand in Christus? Da ist das bisherige Leben vorbei. Da ist mit dem Alten aufgeräumt. Ist jemand in Christus, der plagt sich nicht mehr mit seiner Vergangenheit, was da alles gewesen ist, die Dummheiten, die er gemacht hat. Die große Frage ist, wenn du in Christus bist, da steht nur eine Frage im Raum, hast du mich lieb? Peter, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Mehr will der Herr nicht wissen. Verstehst du, hast du ihn lieb? Nicht, ob du perfekt bist, ob du was Großes leistest. Ich bin da weggekommen von diesen großen Gedanken, ich muss was leisten, was schaffen, was zustande bringen. Und dann kommt der Herr, nein, wenn ich nichts leiste, der Herr ist trotzdem gut. Hast du mich lieb? Und hier beginnt ein neues Kapitel. Ist jemand in Christus? Da ist eine neue Kreatur, ein neuer Abschnitt, ein neuer Absatz. Weißt du, da beginnt wieder ganz neu. Du beginnst das Heft wieder ganz neu zu schreiben. Da wird deine Geschichte ganz neu geschrieben. Und Paulus schreibt vom alten Adam und dem neuen Adam. Von der alten Eva und von der neuen Eva. Und jeder hat so eine neue Geschichte. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr der Alte oder die Alte. Weißt du, Kinder sagen oft Diskriminierung von den Eltern, der Alte oder die Alte, verstehst du? Aber du bist nicht mehr der Alte. Du bist anders geworden. Du bist durch Tiefen gegangen. Du hast die Heiligung hinter dir. Du hast Stürme durchlebt. Du hast Wurzeln geschlagen in die Tiefe. Du bist eine andere Kreatur, wenn du in Jesus bist. Du nimmst alles nicht mehr so ernst, nicht mehr so tragisch. Weißt du, die Jünger kamen im Sturm auf die Überfahrt nach Gardara und der Teufel hat gewütet, er hat alles dran gesetzt. Er wollte die Apostel, die Jünger, die Gemeinde Jesu ersäufen. Und dann wenden sie sich an Jesus und sagen, Meister, siehst nicht, wie verderben. Und Jesus stellt ihnen eine Frage, wo ist euer Glaube? Verstehst du? Wo ist euer Glaube? Weißt du, wo der Glaube war? Im Boot und hat geschlafen. Der Glaube war im Boot. Jesus war der Glaube. Und Jesus ist in unserem Boot, in unserem Leben. Und wenn Jesus in uns ist und wir in Jesus sind, dann müssen wir vor den Stürmen uns nicht fürchten und können wir ganz getrost uns entgegenstellen und sagen, Meister, du siehst uns, du kennst uns, du verstehst uns. Ist jemand in Christus? Du, bei dem sind die alten Dinge vorbei. Der schaut nicht mehr auf das Äußere. Das interessiert ihm nicht, ob er jetzt Geld hat oder kein Geld hat, ob er jetzt Arbeit hat oder keine Arbeit hat, ob er gesund ist oder nicht ist. Das interessiert ihm alles gar nicht mehr. Er ist in Jesus. Er weiß, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Es ist alles neu geworden. Weißt du, wenn du in Jesus bist, du merkst, du wirst von Tag zu Tag erneuert. Du bist in einem gewaltigen Erneuerungsprozess. Da fällt was ab, da gehen ein paar Sachen weg und da baust du irgendwo was ab. Du veränderst dich und du identifizierst dich mehr und mehr mit Jesus. In Jesus sein ist ein Geheimnis, ist ein Prozess, das geschieht nicht, indem du mal die Hand streckst, wer möchte sich für Jesus entscheiden. Das ist nur der erste Schritt, das ist A. Aber dann kommt das ganze Alphabet. Dann beginnt ein Prozess, dann beginnt ein neuer Lebensstil, da kriegst du eine neue Identität. Du bist nicht mehr Matute, sondern du bist jetzt irgendwas anderes. Ist es interessant, als Gott den Menschen begegnete, ob es Abraham war oder Sarah war oder Jakob war oder wer auch immer war, als Gott diesen Menschen begegnete, als er sie berührte, dann hat er ihren Namen geändert. Du bist nicht mehr Abraham, sondern du bist jetzt Abraham. Da kommt das H rein. Wir Herrn und Gott und so weiter, oder das bist du Sarai. Du bist jetzt nicht mehr Sarah, sondern jetzt etwas ganz Besonderes. Du bist, hast Gott in deinem Namen, in deinem Leben, in deine, ja, deinem ganzen Habit, deinem ganzen Lebensstil. Plötzlich, sobald Jesus in dein Leben hineinkommt, bist du nicht mehr der alte Jakob, sondern du bist jetzt Israel. Gott kämpft mit dir, für dich und durch dich. Und das ist in Gott sein, in Jesus sein, im Heiligen Geist sein. Das ist ein ganz neuer Lebensstil, ein ganz neues Konzept, verfolgt ganz neue Ziele. Und es muss zwischen unserer Bekehrung von eins und jetzt, da muss irgendwann ein Unterschied sein. Weißt du, vorher, wir sind irdisch gewesen, menschlich gewesen. Ja, wir gingen nur nach dem Sichtbaren. Wir wollen was ganz Großes. Und dann bekehrten wir uns. Und jetzt wollen wir etwas werden, was Jesus war. Und er war demütig und sanftmütig. Demütig und sanftmütig. So, jetzt verfolgst du andere Ziele. Jetzt willst du so werden wie Jesus. So leben wie Jesus. So denken wie Jesus. So reden wie Jesus. So dienen wie Jesus. In Jesus sein. Das ist das Geheimnis. Plötzlich lebst du und arbeitest du ganz total anders. Du bist nicht mehr so, dann, weißt du, dann missionierst du nicht nur einfach, dass du Traktate verteilst, sondern du betest und sagst, Herr, zeig mir, wem soll ich den Zettel geben? Wer braucht es? Und dann gehst du auf Nummer sicher. Da rufst du nicht nur einfach in den Raum hinein, sondern dann lässt du dich vom Herrn zeigen, zu wem soll ich gehen. Da sitzt du wieder Ananias irgendwo in der Betstube und dann betest und sagst, Herr, guck mal, die Welt geht vor dir runter. Was soll ich tun? Wie kann ich die Welt retten? Wie kann ich missionieren? Zeig mir. Und plötzlich klopft der Heilige Geist an der Tür und sagt, Ananias, ich habe Arbeit für dich. Und das ist in Christus sein. Weißt du, abrufbereit. Weißt, ein Stand-up. Stand-by eingeschaltet haben. Du hast eingeschaltet ein Stand-by. Du bist immer auf Empfang. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, Ananias, ich habe Arbeit für dich. Da ist ein großer Fisch in Damaskus. Den musst du ans Land bringen. Und da gehst du hin, dieser Saul von Tarsus. Eigentlich hat er auf dich abgesehen, der wollte dich verhaften. Aber jetzt verhaftest du ihn. Für den Himmel, für die Herrlichkeit. Du lässt die Falle zuschnappen und da gehst hin. Und weißt du, das ist interessant, dass wie der Ananias hinging, wie der den Paulus geschnappt hat. Lieber Bruder Saul, versteht, hat die Augen zugemacht, der wusste, das ist ganz gefährlich, der ist bissig. Versteht, lieber Bruder Saul, der hat gar nicht groß angeklopft, sich gar nicht groß vorgestellt. Also von dem, was ich lese in der Bibel, der ging, ja, der war wie hypnotisiert. Der hat gesagt, jetzt oder nie. Und jetzt gehe ich hin, lieber Bruder Saul, leg die Hände. Und der hat sowieso nichts gesehen. Und er war schon gefangen. Und dann begann der Heilige Geist an ihm zu arbeiten. Der Gott, der dir unterwegs erschienen ist, der ist mir begegnet und er hält ihn fest. So kommt man in Jesus. Auf übernatürliche Art und Weise wird man von Gott berührt. Und plötzlich ist er ein ganz total anderer Mensch. Lässt sich taufen, empfängt den Heiligen Geist. Wird ein Diener Gottes, einer der eifrigsten und feurigsten Missionare, den es je gegeben hat. Der ging geradeaus, hat sich nicht gekümmert. Lieben die mich nicht, verstehen sie mich nicht, mögen sie mich nicht. Er geht. Warum? Weil er jetzt von Gott harponiert war. Das ist jemand eine neue Schöpfung. Wie kann ich das noch erklären? Ich nehme immer mein Lieblingsbild Raupe und Schmetterling. Dieses Bild verwende ich immer gerne, verstehst du? Das ist so natürlich, so verständlich. Jeder hat schon mal einen Schmetterling gesehen und jeder hat schon mal eine Raupe gesehen, wie die Kohl gefressen hat. Oder sonst was. Weißt du, aus der Raupe wird ein Schmetterling. An dieser Raupe findet eine Verwandlung statt. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Verstehe das Geheimnis. Die Raupe bleibt Raupe auch als Schmetterling. Die Wirbelsäule und das alles, was da wie die Raupe ist, die bleibt das. Auch ein Schmetterling ist bloß die Raupe, diese verwandelte, veränderte Raupe lebt jetzt in neuen Dimensionen. Da krabbelt sie nicht mehr auf dem Bauch, frisst nicht mehr Kohl, jetzt geht sie von Blume zu Blume. Aber sie bleibt in dem Wesen, in der Art immer noch eine Raupe, wenn du genau hinguckst. Die Raupe hat sich als Schmetterling verändert, verwandelt. Er ist ein Schmetterling geworden. Da ist etwas Gewaltiges passiert und genau das ist die neue Schöpfung, die an uns passiert, die Wiedergeburt. Weißt du, da verändert sich so vieles, so Großes, so Gewaltiges. Die alten Dinge, die Kriecherei ist vorbei, dass du du kriechst und dass du schleimst und dass du menschengefällig bist. Du willst nur noch Gott gefallen. Aber da ist ein Prozess dazwischen, ein Prozess des Sterbens. Die Raupe verpuppt sich in einen Kokon und dann reift sie und dann wird sie zum Schmetterling und dann wird, da entfaltet sie sich. Und plötzlich will sie raus aus diesem Kokon und will fliegen. Dieses in Christus sein. In Christus sein. Da lebst du plötzlich ein anderes Leben. Jetzt fliegst du und krabbelst nicht mehr. Obwohl du da deine Beine immer noch hast. Obwohl du immer noch so aussiehst, wie eine Raupe einst ausgesehen hat. Aber jetzt bewegst du dich anders. Du lebst gelöst, entspannt. Geschwister, wenn du in Jesus Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Amen. Praise Gott. Du bist verändert. Du bist los von der Tradition. Du bist los von den ganzen Bräuchen. Ja, da muss man Kerzen anzünden. Da muss man Weihrauch opfern. Da muss man das machen. Da muss man das machen. Nein. Selbst wenn du aus dem Schweinestall kommst, kannst du gleich in die Versammlung gehen und kannst Gott loben und preisen. In Augsburg, wo ich zur Gemeinde kam, ich war noch junger Bruder, junger Christ, bin Bruder immer noch. Und ja, ich war jung. Und der Bruder, der gedient hat bei uns in der Gemeinde, der so einen kleinen Kreis betreut hat, der hat Kohle ausgefahren, also Brennholz und Kohle ausgefahren. Und da kam er mal in den Gottesdienst, er hat nicht mehr Zeit gehabt, umzuziehen, sich richtig zu waschen. Also der kam aus dem Kohlenkeller direkt in die Versammlung. Aber ich sage euch, wir haben nicht geguckt, was äußere ist, sondern wir haben auf die Botschaft gehört. Und die Botschaft ist ausschlaggebend. Der Geist ist ausschlaggebend. Nicht mehr, wo du herkommst. Auch wenn du aus dem Kohlenkeller kommst. Wir werden nie vergessen, in diesen schmutzigen Kleidern steht er vorne. Deshalb verstehe ich auch, warum in der alten Kirche die Leute Talare gehabt haben. Weißt du, die Bettler, die armen Diakone und Älteste in der Gemeinde, die waren Sklaven zum großen Teil, waren arm gekleidet. Aber damit sie wenigstens würdig vorne stehen und damit auch der Reiche mitgehen kann, haben sie Talare für die Diakone, für die Diener gehabt. So, wir müssen die Tradition verstehen, warum was gemacht wird. Aber wir haben uns gefreut. Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht dein Herz heute an. Bist du in Christus? Bist du gelöst von den ganzen Bräuchen, von der Überlieferung, von dem Materialismus? Bist du gelöst von dem Sichtbaren? So viele Christen glauben nur dann, wenn sie was sehen. Aber Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht sehen und doch glauben. Bist du schon gelöst von diesen ganzen Gewohnheiten, wo du in deinem Leben festgefahren hast und festgebissen hast? Die Raupe bleibt Raupe, auch als Schmetterling. Versteh das? Du bleibst Mensch. Auch als bekehrt. Ich werde nie vergessen, ich war so naiv nach meiner Taufe. Da bin ich in die Kabine gegangen, zum Umziehen, schaue im Spiegel. Denk, bei mir hat sich gar nichts verändert. Ich habe immer auf eine Stunde gewartet, wo ein Heiligenschein bei mir erscheint. Aber nichts. Ich war pitschnass. Habe mich abgetrocknet und habe die ganze Zeit gewartet. Weißt du, ich habe in der Bibel gelesen und wir lesen manchmal in der Bibel Märchen. Ja, viele Märchen. Und lesen diese Märchen hinein. Und mir ging es genauso. Sie wurden getauft und sie empfingen den Heiligen Geist. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Gottesdienst nach meiner Taufe, saß ich da und warte auf den Heiligen Geist. Da ist nichts gekommen. Da sind Wochen, Monate vergangen und der Heilige Geist ist nicht gekommen. Ich war entsetzt. Ich sagte mir selbst, du bist jetzt getauft, hast alles getan, hast die Sünden bekannt. Und wo ist der Heilige Geist? Weißt du, Gott prüft uns. Gott prüft uns. Und bleibst du am Ball? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich bin so ein Feigling. Wenn ich den Menschen was von Jesus erzählen soll, ich konnte über alles sprechen. Weißt du, ich bin nicht auf den Mund gefallen gewesen. Ich konnte Witze ziehen und reißen und vieles andere mehr. Aber wenn es um Jesus ging, da habe ich einen Frosch im Hals gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Der Teufel hat mich blockiert. Und so, das war mir ein Anliegen. Ich brauchte den Heiligen Geist. Wenn ich so die Apostelgeschichte 2 lese, wir haben die gepredigt, wir waren die Feuer und Flamme. Und Petrus und die 11 treten auf und sagen, so spricht der Herr. Und ich, wenn jemand sogar den Namen Jesus damals erwähnt hat, bin ich gleich rückwärts gegangen und verkrochen. Hoffentlich fragt er mich nicht, wie sieht es bei dir aus? Oder wenn es eine Prophetie in der Gemeinde war, ich habe gleich meinen Kopf eingezogen. Habe ich gesagt, hoffentlich erwischt es mich nicht. Aber weißt du, als der Heilige Geist nachher kam? Und ich musste den Heiligen Geist suchen. Und man muss eine Zeit haben, wo man in Christus ist, man muss auf der Suche bleiben. Glaub nicht, wenn du dich bekehrst, wenn du gerettet bist, wenn du getauft bist, wenn du den Heiligen Geist hast, jetzt hört die Suche auf. Nein, jetzt fängt sie erst richtig an. Jetzt beginnt das Abenteuer des Glaubens. Jetzt beginnt das Lernen, jetzt beginnt das Dienen. In Christus sein, was ist das? Weißt du, wenn du in Jesus bist, und jetzt haltet euch fest, ich will euch helfen. Mir hat man das nicht gesagt und mir hat man nicht geholfen in der ganzen Geschichte. Weißt du, mir hat man nur gesagt, glaub an Jesus und es wird alles in Ordnung. Und es wird alles gut. Und ich bin Gott dankbar, dass es geklappt hat. Aber bei vielen hat es nicht geklappt, von meinen Mitbrüdern, Mitschwestern. Weißt du, wenn du ein Christ wirst, wenn du Jesus aufnimmst, wenn du in Jesus bist, deine Persönlichkeit bleibt, wie sie ist. Wenn du ein Dickkopf bist, bleibst du ein Dickkopf. Weißt du, du bleibst Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker oder was auch immer ist. Gott verändert das nicht. Im Gegenteil, Gott heiligt dein Temperament. Gott heiligt dein Charakter. Paulus ist Paulus geblieben. Verstehst du, ein Perfektionist auch. Du, wenn du den Römerbrief liest, da denkst du, wer kann auch selig werden? Verstehst du, so vollkommen, so perfekt. Da darfst du nicht mal negativen Gedanken haben und schon fällst du aus der Gnade. Paulus blieb das, was er war in seiner Persönlichkeit. Petrus blieb, was er war in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter. Er trat auf. Der Thomas blieb schön hinten. Die anderen waren still. Aber er war der Wortführer. Weil er war ein Sanguiniker. Das lag ihm. Der andere war ein Melancholiker. Und Gott gebraucht alle Temperamente, meine Lieben. Und er nimmt uns die Temperamente nicht weg und versucht nicht, Gott zu beten, Herr, mach mich aus mir einen Choleriker. Oder mach aus mir einen Sanguiniker. Oder mach mir aus mir einen Phlegmatiker. Verstehst du? Bleibe, was du bist. Und lass dein Leben heiligen. Gott nimmt deine Stärken und deine Schwächen nicht weg. Du, ich möchte dich wegholen von deinen falschen Irrglauben. Weißt du, wenn du an Christus glaubst, dann werden deine Schwächen abfallen, deine Stärken abfallen, was weiß ich. Nein, Gott benutzt deine Schwächen und deine Stärken. Gott benutzt deine Ängste. Gott benutzt deine Unsicherheiten. Gott benutzt das. Gott, und glaub nicht, dass Gott deine Gebrechen wegnimmt, wenn du dich bekehrst. Es kann durchaus sein, dass er dich heilt, aber er muss nicht heilen. Das ist ein anderes, steht auf einem anderen Blatt. Weißt du, aber Gott gebraucht dich trotz deinen Gebrechen. Denk an Moses, als der Herr ihn rief, du sollst zum Pharao gehen und sollst dem Pharao sagen, lass mein Volk gehen. Was? Herr, ich habe eine schwere Zunge, ich stottere. Verstehst du? Und Gott gebraucht auch Stotterer. Und da sagt der liebe Gott, für mich ist kein Problem, dein Bruder Aaron kommt dir schon entgegen. Und der schwätzt gerne. Und der soll dein Prophet sein. Und du sollst dein Gott sein. So steht es in der Bibel. Du sagst ihm vor und er spricht nach. Weißt du, Gott gebraucht deine Handicaps. Gott gebraucht deine Begrenzung. Dass du nicht alles kannst. Und es ist gut, dass du das zugibst, dass du nicht alles kannst. Dann gibt es Ergänzung in deinem Leben. Und der Herr sagt zu Paulus, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott gebraucht unsere Schwächen. Und gerade unsere Schwächen sind bei Gott die Stärken, wo er uns profilieren kann. Nicht in unseren Stärken, da muss er uns zerbrechen. Aber in unseren Schwächen, da baut er uns auf. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Der Heilige Geist hilft nicht meinen Stärken. Weißt du, dass ich singen und beten, predigen kann? Nein, er hilft mir, wenn ich das nicht kann. So, du bleibst in deiner Art. In Christus, verstehst du? Aber du bleibst das, was du bist. Du versuchst auch nicht zu verändern. Herr, ich möchte jetzt eine Frau werden. Oder ich möchte jetzt ein Mann werden. Verstehst du? Bleib in dem Stand, wo du bist. Der Herr, die Bibel lehrt uns klipp und klar, bleib in dem Stand und diene so deinem Gott. Und es ist so wichtig, dass du in deiner Bestimmung bleibst, deiner Art bleibst und deinem Auftreten bleibst, deinem Gewohnheiten, deinem Umfeld bleibst und Gott will hier dich gebrauchen. Das ist in Christus sein. Du hast nur einen anderen Geist, du lebst in einer anderen Atmosphäre, du hast eine andere Beziehung mit Gott, du wirst jetzt veredelt, so und du hast dein Leben im Griff, das ist nämlich, dass dein Charakter im Griff, dein Temperament im Griff, dass dir der Gaul nicht durchgeht. Verstehst du, dass die Bombe nicht platzt? Weißt du, dass du ruhig bleiben kannst? Jetzt kannst du dich, du orientierst dich nach Gott, fragst, oh Herr, was würdest du tun? Du lebst jetzt nach ganz anderen Gesetzen und die Musik wird nach anderen Vorzeichen gespielt. Das ist total alles anders. Du bist in Christus, aber die gleichen Noten, nur Oktave höher, Oktave tiefer. Du bist in Christus. Verstehe diese Geheimnisse? Wenn du in Jesus bist, dann regiert dich ein anderer Geist. Nicht mehr dein Verstand und nicht mehr das Fleisch, dein anderer Geist, der Heilige Geist. Und da wirst du vom Heiligen Geist geleitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wenn du in Jesus bist, hast du eine andere Einstellung. Dann trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn du in Jesus bist, du bist mit was ganz anderem vernetzt. Du bist mit den göttlichen Dingen vernetzt, mit dem Heiligen Geist vernetzt, mit Gemeinde, mit Gläubigen, mit Geschwistern vernetzt. Das sind ganz andere Beziehungen, andere Verbindungen. Und wenn du in Jesus bist, hast du ganz anderen Appetit. Du willst Fisch essen. Jesu Lieblingsspeise war Fisch. Doch, sogar nach der Auferstehung hat er gleich am See Tiberias gebraten. Nein, seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun, nicht nur Fisch. Den Willen des Vaters zu tun, das ist meine Speise und das wird auch deine Speise werden. Den Willen des Vaters zu tun, das wird dich befriedigen, das wird dich glücklich machen, das wird dich begeistern, den Willen des Vaters zu tun. Das plötzlich ganz andere Verlangen, Sehnsüchte, du hast Lust nach dem Herrn. Du sagst, oh Gott, ich suche deine Gemeinschaft, ich muss mit dir widersprechen, ich muss dich anrufen. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weil so viele Menschen gehen am Leben vorbei, weil sie nicht Prioritäten richtig gesetzt haben in ihrem Leben. So, wenn du in Jesus bist, weißt du, du lebst in einer anderen Welt. Du bist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das ist ein Geheimnis. In Jesus, du bist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Du brauchst die Welt, du benutzt Computer, du benutzt Smartphones und benutzt alle Technik und sogar noch viel besser wie die anderen, weil du das ja für den Herrn gebrauchst, zur Ehre Gottes. Und da siehst du alle Register und du dienst dem Herrn. Verstehst du? Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und du hast nicht Angst vor der Welt. Weißt du, wir müssen auseinanderhalten, was ist Welt? Und Welt sind zwei Paar Stiefeln. Weißt du, die Schöpfung ist ganz was anderes. Die Schöpfung ist auch eine Welt Gottes. Aber wir sind nicht gegen die Schöpfung, sondern wir sind für die Schöpfung. Wir lieben die Schöpfung. Und wir fördern die Schöpfung. Das ist Gottes Werk. Die Welt, wenn die Bibel von Welt spricht, ist das System dieser Welt. Das sind die Gesetze, menschliche Gesetze, Verordnungen. Verstehst du, dass nur einer was ist, wenn er gebildet ist oder wenn er Geld hat oder wenn er Lobby hat und so weiter. Das ist das System dieser Welt. Und wir richten uns nicht mehr nach dieser Welt, ob die uns gefallen oder nicht, und ob sie uns lieben oder nicht. Weißt du, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sind außerhalb vom System. Wir gehorchen unserem Gewissen und unserem Herzen und dem Wort Gottes. So, wenn du in Jesus bist, du hast eine andere DNA. Verstehst du, eine andere Zusammensetzung, egal welche Farbe, welche Hautfarbe wir haben eine andere Zusammensetzung. Wir haben eine andere Blutgruppe, ihr Lieben. Wir haben das Blut Jesu Christi in unseren Adern. Und plötzlich erinnerst dich an deinen Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle, wie der verlorene Sohn. Plötzlich entdeckst du den Vater in dir. Und so wie Jesus, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich und der Vater, wir sind eins. Und plötzlich entdeckst du Jesus in dir. Das ist die größte Entdeckung deines Lebens, dass du Jesus in dir entdeckst. Und plötzlich merkst du, ich krieche nicht mehr, jetzt fliege ich. Verstehst du, ich krieche nicht mehr, ich bin keine Raupe mehr, sondern jetzt ich bin ein Schmetterling. Und das ist mehr als nur im Nest zu sitzen. Meine vier Amseln, die jetzt wieder zum zweiten Mal ausgebrütet wurden, meine vier Amseln, weißt du, es war so goldig zu sehen, wie sie wegfliegen. Ich bin auf dem Balkon, im zweiten Stock, und dann gucken sie runter, verstehst du, der eine zuerst, immer der Größere kommt dran, und die müssen dann springen, und die gucken dann, und die Mutter schreit, komm, 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 und weißt du, dann, die müssen sich vom Nest mal abstoßen. Und wenn der einmal fliegt, dann hört er nicht mehr auf, kommt nicht mehr zurück. dann kommt der Nächste. Verstehst du? Und so müssen wir lernen, im Geist zu leben, in der Luft zu leben, getragen zu werden von Adlersflügeln, von Gott getragen zu werden. Das ist ein Geheimnis. Das lernst du nicht in der Schule, lernst auch nicht in der Bibelschule. Auch in der Gemeinde lernst du nicht. Das wird zwar gepredigt und vielfach auch gar nicht, aber das lernst du, indem du mit Gott umgehst, selbst im Glauben wandelst, im Geist wandelst und mit dem Herrn gehst. Und plötzlich besinnst du dich an deinen Vater. Mein Vater wurde früh und ich, was sitze ich da? Was suche ich da, verstehst du? Bei diesem ganzen Ramsch und bei diesem ganzen Dreck, bei diesen ganzen Spinnern und Verschwörern und was auch immer ist. Plötzlich lernst du das neue Leben und lernst zu fliegen, im Geist zu fliegen, im Geist zu leben. Und wenn du das einmal gemacht hast, du wirst nicht mehr ins Netz. Jetzt habe ich schon 9 Vögel bei mir, die ausgebrütet worden sind auf meinem Balkon. Kein einziges zurückgekommen. Kein einziger. Ich bete jedes Mal. Meine Tochter hat mir einen eisernen Vogel geschickt, alles, damit ich getröstet bin. So, der fliegt nicht weg. Irgendwo vom Flohmarkt hat sie einen Vogel gekauft. Nein. Weißt du, die kommen nicht zurück. Wenn du einmal in Christus bist, wenn du das Geheimnis des Lebens entdeckt hast, dann willst du nicht mehr anders. Wenn ein Fisch das Geheimnis des Lebens im Wasser entdeckt hat, dann will es in ihrem Element bleiben. Und das ist ihre Welt. Nicht irgendwo im Aquarium. Nein, im See, im Ozean. In der Gnade Gottes und dergleichen. Wenn du das einmal gelernt hast, wenn du einmal fliegen gelernt hast, dann willst du nicht mehr wie ein Wurm mehr kriechen. Dann bist du zwar noch ein Wurm, das Würmlein Jakob, verstehst du? Das sind die Christen, alles noch miteinander. Aber wir fliegen, wir leben in neuen Dimensionen. Wenn du echte Wiedergeburt erlebt hast, eine Auferstehung im Geist erfahren hast, das ist so wichtig, dass wir diese Dinge durchleben und durchmachen und durchbrechen, dann sind die Dinge alle vergangen. Dann sagst du, wie konnte ich damals nur so naiv sein, so kleinkariert, so spießbürgerlich? Und schau an, wie viele Menschen immer noch sind spießbürgerlich. Die rechnen noch mit Finger. Verstehst du? Sind so kleinkariert. Jetzt bricht für dich, wenn du in Christus bist, bricht für dich eine ganz total neue Zeit an. Eine ganz neue Epoche. Verstehst du? Du durchschaust alles. Das ist etwas Merkwürdiges. Du verstehst plötzlich. Weißt du, wenn du einmal Radfahren gelernt hast, dann kannst du es. Und ich sage dir, was du einmal richtig kannst, das kannst du. Auch wenn du jahrelang kein Fahrrad mehr fährst oder gesehen hast. Und du kannst radeln. Und weißt du, du hast es gelernt. Und deshalb, was du einmal mit Jesus erlebt und durchlebt hast und erfahren hast, wo Gott dich erneuert hat, wo er dich umgekrempelt hat, plötzlich ist es da. Und Gott will, dass aus unserem Kopf die alte Natur verschwindet. Dein Kopf bleibt. Aber dieses Denken, die Bibel sagt, erneuert euer Denken. Erneuert euer Denken. Aus deinem Kopf muss das ganze materialistische Denken verschwinden. Weißt du, die meisten Leute, die hätten schon längst Arbeit, aber dagegen sehen und fragen, was verdiene ich? Verstehst du? Die erste Frage ist, was verdiene ich? Nicht, was kann ich dienen, was kann ich tun? Was verdiene ich? Was habe ich davon? Aber lass uns zuerst mal dienen, arbeiten, die zweite Meile gehen und dann sehen, was der liebe Gott alles macht. Unser Denken muss ständig erneuert werden, korrigiert werden, wieder zurückgeholt werden oder erweitert. Unser Horizont muss erweitert werden. Bekehrung, Wiedergeburt ist Umdenken, eine ganz neue Sichtweise, in eine andere Richtung denken, nicht mehr irdisch. Das Kreuz war doch nicht, Märtyrium, verstehst du? Die Löwengrube, der Feuerofen, der wird noch sogar 7-mal heißer gemacht. Weißt du, dann hast du nicht mehr vor diesen Dingen Angst. Du weißt, der Gott, der mich berufen hat, der mich erwählt hat, der mit mir ist, der wird mich durch das alles gehen. Denn er hat gesagt, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersäuft. Verstehst du, ich bin mit dir. Und das war auch, guck mal, der Jona ging durchs Wasser. Eine Geschichte, verstehst du, wo Gott gezeigt hat. Er ist nicht nur Sprüchemacher. Gott zeigt, Gott realisiert. Jona wurde ins Meer geworfen. Und da kam ein Fisch und brachte ihn nach Jaffa oder Joppe. Saulus oder Paulus auf dem Meer, verstehst du? Der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Und du siehst, was dann passiert, wenn Engel an deiner Seite stehen, nachts, in einer Krankheit, am Operationstisch. Heute Nacht war der Engel Gottes da und hat zu mir gesagt, das Schiff wird untergehen, aber die mit dir fahren, werden alle gerettet werden. Und ich sage euch, die Schiffe gehen alle unter, weil es von Menschen sind. Die ganzen Bauten gehen unter, was die Menschen aufgebaut haben. Aber die Seelen, alle, die mit dir mitfahren, deshalb, Bruder und Schwester, sei so getrost, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden. Alle Seelen, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. Da wird keiner ertrinken, keiner umkommen. Und das waren 276 Seelen. Überleg einmal, 276 Seelen. Alle, die mit dir zusammenfahren, die mit dir im Haus wohnen. Wir haben vor Jahren hier mal einen bulgarischen Prediger gehabt, der gleich nach der Wende oder nach der Revolution, als Schiff abgedankt ist, war er da und hat sich bekehrt, hat die Liebe Gottes erfahren, so voller Liebe. Und er hat gesagt, ich bin kein Prediger, aber ich würde gerne predigen, aber niemand ladet mich ein. Und so fing es an. Und weißt du, was er gemacht hat? Ich wohne in einem 16-Stockwerk-Haus und die Leute, die waren alles früher mal Kommunisten oder sind wieder enttäuscht vom Kommunismus. Und dann hat er sich als Aufgabe gemacht, er ging von Haus zu Haus. Die Leute kannten, er wohnte unten in der Parterre. Und dann ging er von Wohnung zu Wohnung und sagte, ich bin jetzt Christ geworden, darf ich für Sie beten? Verstehst du? Der konnte nicht predigen, aber er konnte beten. Da war ein Beter. Darf ich für Sie beten? Haben Sie ein Problem? Haben Sie Schwierigkeiten? Und im ganzen Haus haben die Leute Schwierigkeiten und Probleme. Und er fing an, mit den Leuten zusammen zu beten. Und in seinem Haus entstand die Gemeinde. Einfach, wunderbar, verstehst du? Und wir sollten uns nicht genieren. Wir müssen nicht gleich, gerade du brauchst Jesus predigen. Das ist zu hart. Das verkraftet nicht alles. Das brauchen nur Dickköpfe. Aber, weißt du, wenn du dann hingehst und sagst, darf ich mit Ihnen beten? Und ich sage dir, du erlebst Wunder, wenn du die Menschen fragst, darf ich für sie beten? Nicht, glaube an Jesus. Die können es nicht glauben. Aber frag sie, darf ich, wenn jemand krank ist, du siehst, da humpelt jemand und dann, was weiß ich wie, darf ich für sie beten? Und da muss man nicht große Sprüche klopfen, sondern da musst du einfach die Hand nehmen, lieber Jesus, segne diese Person, berühre diese Person, sei du ihr ganz nahe. Amen. Je weniger du Sprüche machst, desto besser wird dein Gebet erhört. In aller Liebe, in aller Liebe. So, da musst du umdenken. Weißt du, Jesus in dir, du bist geladen, du bist radioaktiv. Weißt du, wenn du hingehst, du steckst die Leute alle an. Du hast ein Virus, positiven Virus. Ja? Und das ist in Jesus sein, Jesus in sich haben. Damit schaffen wir etwas ganz Neues für Gott und für den Himmel und für das Reich Gottes. Und da müssen nicht Leute kommen von Amerika oder sonst wo. Du bist der Mann, die Frau, die die Welt auf den Kopf stellt. Du bist es. Und fang an, in deiner Umgebung, wo du bist, wie dieser Bruder, 16 Stockwerke, bis du alle durch hast, da sind ein paar wieder ausgezogen, da kommen wieder ein paar neu, verstehst du, oh, du wirst mit dem Haus nicht mehr fertig. Und für Leute, die vielleicht in Marzahn wohnen, was glaubst du, in diesen großen Seelensilos, was für Möglichkeiten dort ist, zu missionieren? Weißt du, die Leute kannten, weil sie alles so an seinem Haus vorbeigingen, unter ein bisschen im Garten geputtelt und was weiß ich, was er gemacht hat. Die Leute kannten und die nehmen das Zeugnis von jemandem ab, den sie kennen, mit denen sie zusammen sind, mit denen sie zusammen wohnen, dann nehmen sie ganz anders. Darf ich für sie beten? In Jesus sein ist, in seiner Kraft leben, in seinem Geist leben, in seinem Sinn leben, ja, auf seine Art, nach seinem Willen, das ist in Jesus sein. Ja, nach Galater Kapitel 2, Vers 20, Paulus sagt hier, nicht mehr ich lebe für mich, also ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe das Leben Christi. Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe nicht meine Bedürfnisse befriedigt sind und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du aufhörst für deine Bedürfnisse zu beten, wirst du die Wunder Gottes erleben. Fang an für die Bedürfnisse anderer Leute zu beten. Da gibt es genug leere Krüge, die gefüllt werden müssen mit Wasser und Öl und dem Heiligen Geist. Fang an für andere zu beten und während du für andere betest, werden deine Probleme gelöst. Denn der Segen kommt immer vom anderen zurück zu dir. Du segnest und der Segen fließt wieder zurück. Du musst etwas geben, etwas tun. Verstehst du etwas? So, ich lebe, doch jetzt lebe ich für Jesus. Fang an, für Jesus zu leben, du wirst merken, was alles so auf dich zurückkommt. Du gibst für das Reich Gottes, du unterstützt das Reich Gottes, dann kommt der Segen Gottes auf dich zu, das macht der liebe Gott die Fenster des Himmels auf, Malachi 3, und schüttet den Segen über dein Leben herab. Und das ist doch viel mehr, als die paar Hüfferlinge, die da gesegnet werden. Nein, gib's, und es wird dir gegeben werden. Send dein Boot übers Wasser und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. So, lebe für Jesus. Fang an für Jesus zu leben. Wie das geht, ganz schnell noch. Römer Kapitel 14, Vers 7. Denn unser Keiner lebt sich selber. Das ist die große Wahrheit. Du lebst auch nicht selbst. Du lebst auch ja, von der Gesellschaft, von der Umgebung, verstehst du? Du wirst getragen durch die ganze Infrastruktur. Stell dir mal vor, das hätten wir alles nicht, was wir hier haben. Wir wären würden vor die Hunde gehen. Ja, wir sind so wohl umsorgt. Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das gilt für Gottes Kinder. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und manch hat bei seinem Tod mehr Leute zum Herrn geführt, als in seinem ganzen Leben. Wie heißt es von Simson einmal? Als er starb, als er diesen Götzentempel Dagons zerstörte und sagt, oh, lass es noch einmal, lieber Gott, gib mir, dass ich noch einmal meine Kraft erfahre und einfach noch die Bestätigung bekomme und für meine Augen mich noch räche. Und dann zog er diese Säulen des Dagon-Tempels zusammen und dann heißt es, und er tötete bei seinem Tod mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Es war grausig, aber trotzdem. Das ist nur ein Bild, nur ein Beispiel. Und ich sage dir, vieles, wenn du mit Gott lebst und in einer göttlichen Umgebung bist, was wird, so viele Menschen bekehren sich bei der Beerdigung und finden zu Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du christlich beerdigt wirst und nicht nur irgendwo verscharrt wirst wie ein Hund. Hier in Deutschland und besonders in Berlin ist die Unsitte, verstehst du, da werden die Leute einfach verscharrt. Da ist kein Pfarrer da, kein Redner da, nicht einmal Musik. Weißt du, wird entsorgt wie Altmüll. Aber du bist kein Müll. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Und deshalb setz drauf und ziehe alle Register und sag, ich möchte eine christliche Beerdigung. Ich möchte, dass jemand predigt an meinem Grab und jemand mich in die Hände Gottes legt und mich nicht wie ein Hund verscharrt. Ein Vater unser wenigstens, verstehst du? Selbst das sollte das Mindeste sein. Heute beerdigt man die Hunde sogar besser und die Spatzen, verstehst du, als manche Menschen. Das ist schrecklich. Aber ist egal. Darum, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn, egal wo wir sind, auch wenn du nicht so gut beerdigt wirst, aber du wirst Spuren hinterlassen. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über die Tote und Lebendige Herr sei. Und dann weiter lese ich dann in Galater Kapitel 2, Vers 20, was ich vorhin erst kurz nur angeschnitten habe. Ich lebe doch nicht nur ich, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und für mich sich selbst dahingegeben hat. Jetzt lebe ich für Christus. Denn durch das Gesetz bin ich dem Gesetz erstorben, aber durch die Gnade Gottes bin ich im neuen Leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Weißt du, du musst hier das Wort Gottes richtig verstehen. Wenn du in Christus bist, du bist gekreuzigt. Du bist gestorben. Die gibt es nicht mehr. Verstehst du das? Ja, in Jesus, verstehst du? Das ist nicht nur ein bisschen Honig und was Süßes. Nein, du bist gestorben. Da kann man dich verfluchen. Du sagst gar nichts, du reagierst nicht darauf. Da kann man dich in den Himmel loben und preisen und sagen, was du alles geleistet und getan hast, reagierst auch nicht. Du bist ja tot. Man kann dir einen Watschen geben, eine Ohrfeige, bayerisch. Verstehst du? Du reagierst gar nicht, weil du tot bist. Man kann dich kitzeln und du wirst nicht lachen, weil du tot bist. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, sagt uns die Bibel. Verstehe von hier in Christus sein. Sich nicht mehr aufregen, egal was die Menschen sagen. Nach neuen Regeln leben, nach neuen Leitgedanken, nach neuen Prinzipien, nach neuem System. Ob die mich mögen oder nicht, ich gehöre Gott. Du lebst nicht mehr nach den Gesetzen dieser Welt, verfolgst ganz andere Ziele. Du trachtest nicht mehr nach den Reichen, was ganz Großes zu werden. Verstehst du? Es ist ein blöder Gedanke, fleischlicher Gedanke. Wir möchten was Großes, die größte Kirche, das größte Haus, das größte, was weiß ich, den größten Wagen. Und so viel ist immer das Größte. Was wollte Jesus? Das Kleinste, das Geringste. Halt dich zum Geringsten und du wirst merken, aus dem kleinen Senfkorn wird ein großer Baum, ein großer Strauch. Dich interessiert das Reich Gottes und soll das Reich Gottes interessieren. Davon sollst du begeistert sein. Aber das Reich Gottes ist mehr als irgendetwas Sichtbares, eine große Armee. Jesus sagt, ich könnte sechs, glaube ich, waren es, oder was weiß ich, wie viele Legionen Engel anfordern. Verstehst du? Aber ich mache das nicht, ich brauche das nicht. Ich lebe für Gott, für meinen Vater. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, wirst du so vom Reich Gottes entflammt, berauscht sein, so fasziniert sein, dass dir alles vollkommen egal ist. Wir haben, weißt du, so Worte manchmal, jetzt beim Fußballspiel, Enthusiasmus, verstehst du? Was ist Enthusiasmus? Guck die Leute beim Fußball an. Enthusiasmus ist erfüllt von der Gottheit. Erfüllt von der Gottheit, kommt aus dem Griechischen. Erfüllt von der Gottheit. Verstehst du, wenn du von Gott Fußball erfüllt bist, und das ist ja Götzendienst, verstehst du, dann schreien die Hurra, Hurra. Oder wie die, was weiß ich, die Isländer. Und dann brüllst du nach. Weißt du, aber wenn du vom Herrn erfüllt bist, verstehst du, vom Heiligen Geist erfüllt bist, du bist von der Gottheit erfüllt, vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Überleg einmal, was da alles in dir drinsteckt. In Jesus sein, von der Gottheit erfüllt. Von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von seinem Reich, von seiner Kraft, von seinem Leben. Wenn du von Jesus hörst, dann, wenn du so von der Gottheit erfüllt bist, bist du gleich hellhörig. Was erzählen sie? Dann möchtest du auch gleich mitmachen und mit dabei sein. Bist begeistert. Durch Jesus und den Heiligen Geist hast du Anteil an der Gottheit. Wenn du in Jesus bist, bist du sogar vom Heiligen Geist versiegelt, verblombt, unantastbar, unangreifbar für den Feind. Weißt du, dann interessierst du dich nicht mehr. Und das ist, wenn du den Heiligen Geist hast und die Gottheit in dir ist und du bist so enthusiastisch. Energie ist auch ein griechisches Wort, heißt Gott in Arbeit. Verstehst du? Oder Ekstase, außer sich sein. Verstehst du? Das ist alles, was wir sind in Gott, in Jesus Christus. Dann interessierst du dich nicht mehr für das Diesseits. Wie spinnen die oder was machen die? Du nimmst zwar das alles noch mit, das ist die Verpackung, aber der Inhalt ist Jesus Christus in deinem Leben. Dich interessiert die Ewigkeit, du freust dich auf den Himmel, dass dein Name dort steht, da jubelst und jauchst schon, träumst davon, siehst schon herrlichste Bilder, siehst schon den Palast, den der Herr für dich gebaut hat, herrliche Wohnung. Da interessierst du dich für dein Zuhause, denn dein Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist nämlich Erlösung. Das ist, wenn du in Jesus bist. Dann sehnst du dich, du willst nur in ihm, bei ihm sein, um ihn, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Kannst gar nicht schnell genug sein, dorthin kommen. Dort wird für dein Recht gesorgt. Deshalb kämpfst du dann auch, wenn du in Jesus bist, wirst du nicht mehr so närrisch für dein Recht kämpfen. Für die Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit wird zunehmen in dieser Welt, glaub mir das. So, da wirst du nicht mehr, das weißt du, aber du weißt, ich werde bei Gott Recht bekommen. Und alles, was die mir hier gestohlen haben, werde ich zehnfach zurückbekommen. So wie die Israeliten, die sind nicht billig umsonst rausgezogen. Die haben Geschenke genommen von den Ägyptern und sind mit Gold und Silber bepackt ausgezogen. Ja, und vor 10, 15 Jahren oder 10 Jahren war das, da hat sich jemand die Mühe gemacht, ein Imam hat Israel angezeigt, wir fordern mit Zinsen zurück all das, was die Israeliten von den Ägyptern geklaut haben. Verstehst du, das Gold und so weiter. Nein, die haben, und Gott hat gesagt, ihr habt umsonst gedient, ihr habt umsonst gearbeitet, verstehst du, ihr wart Sklaven und jetzt, ihr sollt nicht mit leeren Händen ausziehen. Und ich sage dir eines, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Seiner Gerechtigkeit. In der Welt wirst du nie Recht bekommen. Kannst noch so viel Recht haben. Weißt du, die Richter, die Rechtsanwälte, die sprechen miteinander ab und dann machen sie die Sache aus. Und dann wunderst dich, mit dem Vergleich gehst nach Hause. In aller Liebe. So wird's gemacht. So, dein Bürgerrecht. Weißt du, Gott kämpft für dich. Und deshalb kannst du hier auch auf dieser Erde verzichten. Ist egal, was die Leute mit mir machen und aus mir machen. Weißt du, hier bist du Mensch zweiter Klasse. In aller Liebe bist du auch. Jeder Mensch. Ob du gebildet bist oder nicht. Weißt du, heute wirst du hochgehoben, gepriesen und machst einen Fehler und lassen sich fallen wie heiße Kartoffeln. Hier erntest du nur Undank. Hier wirst du beleidigt und diskriminiert. Weißt du, das ist, wenn wir mit Jesus gehen und mit Jesus leben, erst recht, das verstärkt sich noch. Als Jünger und Nachfolger Jesu hast du andere Aufgaben und andere Dienste und andere Verpflichtungen. Du bist Kind Gottes und Gott sorgt für dich und Gott arbeitet für dich. Der Wiedergeborene lebt in neuen Dimensionen. Er ist keine Raupe mehr. Er fliegt, er schwingt sich auf, als wahrer Christ, dient seinem anderen König. Als wahrer Christ folgst du anderen Befehlen. Als wahrer Christ führst du ganz andere Aufträge aus. Vielleicht solche, die niemand macht. Wenn du in Jesus bist, du identifizierst dich mit Jesus. und gehst mit Jesus, wo er hingeht, und bist dort, was er ist. Und Jesus sagt, und mein Diener soll dort sein, wo ich bin, und soll das sein, jetzt werde ich weiter die Bibel auslegen, soll das sein, was ich bin, soll das können, was ich kann. Denk weiter. Du bist in einer Lebens- und Leidens- und Dienst- und Arbeitsgemeinschaft mit Jesus Christus. In Jesus, wenn du das sein möchtest, kannst du auch bleiben lassen. Niemand zwingt dich dazu. Das ist eine persönliche, private Entscheidung. Aber du triffst diese Entscheidung, diese Lebensgemeinschaft mit Jesus, da bist du. Du teilst sein Schicksal. Geschwister, das ist ganz arg wichtig. Nicht nur so, Halleluja, Halleluja, nein, du teilst sein Schicksal. Du gehst mit Jesus durch die Hölle. Ans Kreuz. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Paulus betont es immer wieder, wir sind mit Christus gekreuzigt. Und wir sind natürlich auch mit Jesus auferstanden. Das Gleiche. In Johannes Kapitel 15, Vers 18. Ich lese nicht, aber da ist die Rede von dem Weinstock und so weiter. Und von den Christen überhaupt, von der Jüngerschaft und Nachfolge. Da heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vorher vor euch gehasst hat. Wenn die Welt euch hasst, das, weißt du, wir sind schon gewarnt. Du weißt es. Wärt ihr von der Welt, so würde die Welt euch den roten Teppich ausrollen und euch lieb haben und euch entgegenkommen, euch bejubeln. Wärt ihr von dieser Welt? Wärt ihr von der Welt, würde man euch Orden vergeben, würde man euch viel Geld nachschmeißen, würde man ja, euch in alle Clubs aufnehmen und sich reißen, kommt zu uns, kommt zu uns. Johannes 15, lies mal, da ist die Rede von diesem Weinstock und vom Bleiben an ihm und Frucht bringen, was das alles so auf sich bringt. Das sind die großen Gebote, oder das große Gebot hier, das Gebot der Liebe. Was ist das Größte, verstehst du? Gott lieben, von ganzes Herzen, von ganzer Seele und von allen Gemütskräften, in Jesus sein. Das bedeutet in Jesus sein. Und ich sage hinfort nicht, Vers 15, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wären sie von der Welt, würden sie euch ehren. Weißt du, aber wir sind nicht von der Welt. Weißt du, wenn wir von der Welt wären, die würden uns ins Fernsehen bringen und die würden sich reißen. Weißt du, für Dinge, aber ich habe gar kein Interesse für das Fernsehen. Warum? Wir haben genug zu tun, auch ohne Fernsehen. Und wir erreichen die Gott will, dass wir erreichen wir auch ohne Fernsehen, nur in aller Liebe. Wären wir von der Welt, würde man nur Gutes über uns erzählen und loben und sagen, was der macht, oh, das ist so großartig und. Wären wir von der Welt, würde man uns in die höchsten Ämter heben, ständig befördern, Gehaltsaufbesserung und alles sonst noch was. Wären wir von dieser Welt, würde man uns zuvorkommend behandeln, freundlich und so weiter, aber weil wir nicht von der Welt sind, weißt du, wie die uns behandeln? Mit dem letzten Dreck. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe das immer wieder erlebt, als Kind Gottes, als Diener Gottes, du wirst nicht so vorkommend behandelt. Wären wir von dieser Welt, weißt du, da würde man uns teuer entlohnen, aber der Herr Jesus wurde für 30 Silberlinge verkauft. Verstehst du? Nicht einmal so viel, wie ein Sklave auf den Markt bringt. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt und herausgeholt habe, deshalb hasst euch die Welt. Und jetzt kannst du feststellen, bin ich ein richtiger Christ oder nicht. Da musst du nicht den Pastor fragen, im Katechismus nachlesen, bin ich nicht ein richtiger Christ. Wenn die Welt dich hasst, dann bist du echt. In aller Liebe. Dann bist du echt. Dann bist du echt nach dem, was Jesus sagt. Und das ist dein Pech, dein Problem. Wärt ihr von der Welt, sie würde euch lieben, aber ihr seid nicht von der Welt. Deshalb legen das Bein, deshalb versuchen sie euch kurz zu halten. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, sagt der Herr Jesus. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch euer Wort halten. Ich könnte weiter sagen, sind sie zu mir gestanden, dann werden sie auch zu euch stehen. Aber du siehst, Jesus hat das vorgelebt. Wir teilen das Schicksal Jesu. Wenn wir in Jesus sind, ich schmier nicht kein Honig um die Ohren und sage Halleluja, Lob und Dank. Nein, das ist ein harter Weg. Harte Nüsse gibt es zu knacken. Wir teilen das Schicksal Jesu, wenn wir mit ihm sind. und in ihm sind und bei ihm sind und eines Tages bei ihm sein wollen für eine Ewigkeit, das teilen wir dieses Schicksal. Die Märtyrer starben alle als, nicht die Märtyrer, die Apostel starben alles als Märtyrer. Auch einschließlich Johannes, stellen wir vor, der es am längsten überlebt hat. Der wurde in Pech getaucht und auf der Insel Patmos geworfen zum Verrecken. So hat man ihn behandelt. Wir teilen das Schicksal Jesu. Und wenn uns noch nicht so ergeht, da bin ich traurig, geschockt, mir bestimmt was nicht. Ja, das ist so. Wenn sich das Leben nicht so abspielt wie bei Jesus, dann ist irgendwas faul bei mir. Höre, was Jesus sagt. Hör zu. Er sagt aber, das alles, was sie mir angetan haben, werden sie euch antun. Wie sie mich behandelt haben, so werden sie euch behandeln. Wie sie zu mir gestanden sind, so werden sie zu euch stehen. Wenn sie mich angenommen haben oder aufgenommen haben, dann werden sie euch auch aufnehmen. Denn ihr werdet um meines Namens willen, werdet ihr verfolgt, werdet ihr und so weiter. Und die anderen, die kennen mich nicht. Deshalb sind sie so komisch, so hart, so herzlos, so lieblos, so unbarmherzig. Weißt du, heutzutage, die ganze Welt schreit, Toleranz, 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 wir müssen tolerant sein, für die tolerant sein, für die tolerant sein. Aber wenn es jetzt um Christen geht, wo ist da die Toleranz? Wo ist da die Frau Merkel, dass sie einsetzt, wo Christen gehängt, ermordet werden? Für die Christen setzt sich keiner ein. Aber für die Syrer, ist egal. Verstehst du? Für die, aber jetzt ist leider ein Problem. Jetzt kommen die Flüchtlinge nicht mehr. Kommen andere von Afrika. Verstehst du, auf einem anderen Weg. Und man hat sich so vorbereitet, so viel Willkommenskultur. Aber wo ist die Willkommenskultur für Christen? Sobald du mit Jesus bekennst, irgendwo am Arbeitsplatz, versuch das mal, sag, bekenn Jesus, sag, ich bin ein Kind Gottes, ich glaube an Jesus, da gehen die Jalousie runter. Da drehen sich die Leute weg. Ich weiß noch, als ich bei MAN gelernt und gearbeitet habe ich schon damals. Als ich dort gearbeitet habe, habe ich gedacht, ich muss den Leuten Christus bekennen. Ich muss irgendwie mein Zeugnis den Leuten geben. Irgendwie muss ich anfangen. Aber ich war den ersten Tag dort und habe gesagt, wenn ich irgendwo hingehe, ich werde sofort die Farbe bekennen, wer ich bin, was ich bin und so weiter. Und wir waren beim Mittagessen und ich falte meine Hände und spreche mein Tischgebet. Still für mich, gar nicht laut. Kein Aufheben. Ich war nicht wie die Pfingster, dass die Hände hochhalten und hoch aufstehen und Gott danken und loben. Nein, ich habe ganz still meine Hände gefaltet. Jetzt komme ich an meinen Arbeitsplatz zurück. Mein Kollege sagt, du, das stell mal vor, bei uns ist ein Frommer im Betrieb. Aber wir waren 10.000 Leute. Bei uns ist ein Frommer im Betrieb. Plötzlich wusste die ganze Firma, dass ein Frommer bei denen im Betrieb ist. Und er fragt, das bin ich wahrscheinlich. Ich habe gesagt, woher? Der hat gebetet am Tisch. Ich habe gesagt, ja, das war ich. Ich habe am Tisch gebetet. Das ist ein Frommer. Du siehst, du musst nur Christ sein und du fällst auf wie ein bunter Hund. Ja, bekenne Jesus. Und du wirst beim Vater im Himmel bekannt. Nur in aller Liebe. Sie haben mich angespuckt, sagt Jesus, sie werden euch auch anspucken. Sie haben mich gekreuzigt, sie werden euch auch kreuzigen. Sie haben mich gegeißelt, sie werden euch auch geißeln. Sie haben mich beleidigt, sie werden auch euch beleidigen. Also wir werden das Schicksal Jesu teilen. Und zwar vielleicht nicht alles an einem Tag. Aber so im Laufe des Lebens, wenn du mit Jesus gehst, weißt du, dann musst du dich an Jesus gewöhnen, an seinen Lebensstil gewöhnen. In Jesus sein ist ein Prozess, da musst du dich an ihn gewöhnen. Er wird verlästert, man belügt ihn, man nützt ihn aus. Weißt du, man schätzt die Opfer, die er bringt, gar nicht, verstehst du? Er dient den Menschen. Ich habe oft mich gefragt, guck mal, wie viele Hunderte und Tausende hat er geheilt. Da steht, er heilte sie alle, aber da kam kaum einer zurück, der Danke gesagt hat. 10 Aussätzige heilte und einer kommt und sagt Dankeschön. Weißt du, er sieht dann so aus, alles was der Herr Jesus tat, dass es umsonst war. Und ich sage dir, in Jesus sein, das sieht oft so aus in deinem Leben, was du tust, ist alles umsonst, ist alles vergeblich. Aber es ist nicht vergeblich, wenn es für den Herrn getan worden ist. Was ihr in meinem Namen getan habt. Weißt du, es sieht so fruchtlos aus, so vergeblich, aber die Frucht reift. Während du das anguckst, dass alles so vergeblich ist, umsonst ist, da reifst du für die große Sache Gottes. Du musst die Dinge mit ganz anderen Augen sehen. Sei froh, weißt du, dass das wieder zurückkommt, dass die nicht kein Dankeschön sagen. Jetzt kannst du das sagen, oh Herr, Du wirst mir dein Dankeschön sagen. Du wirst mich entlohnen. Meine Belohnung kommt von dir. In Sprüche 11, Vers 26 heißt es, der Segen kommt über den, der Korn verkauft. Verstehst du? Der kommt über den, der Korn verkauft. Was das heißt, der was weitergibt, der was loslässt, der was verschenkt. Jesus hat zu dem reichen Jüngling gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Willst du einen Schatz im Himmel haben? Und dann sagt er, dann komm und folge mir nach. Stell dir vor, Jesus wurde als Gotteslästerer gekreuzigt. Der musste alles loslassen. Seine ganze Göttlichkeit wurde durch Kakao gezogen. Seine ganze Heiligkeit. Und das musste ihm wehgetan haben. Denn der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Und die Juden fühlten sich nach dem Gesetz völlig im Recht. 3. Mose 24, Vers 16. Er hat Gott gelästert. Hat sich als Gott ausgegeben. Bis heute halten sie, daran haben sie ihre Meinung noch nicht geändert. Der Teufel wusste, da würde einer kommen und deshalb hat er alles dran gesetzt und einfach alle Register gezogen, damit er nicht kommt. Gott weiß, dass du berufen bist. Gott weiß, dass du einen Auftrag hast. Gott weiß, dass du einen Dienst hast in im Werk Gottes. Aber der Teufel versucht, alles Mögliche zu machen, Skandale zu machen, Unruhe zu stiften, Leute abzuhalten, Gerüchte zu verbreiten. Geht ja dort nicht hin. Dort wird gezaubert. Das ist alles vom Teufel. Ich weiß es. Das sind alles falsche Propheten. Ja, so reden die Leute. Aber ich habe schon ganz tolle Sachen erlebt. Je mehr sie so schimpfen, ich habe bei Heilbronn in einem Missionszelt, ich kündige immer meine Themen an, das ist so eine Gewohnheit von mir, dass ich das und das predige. Und dann habe ich gesagt, am Sonntagabend, ich werde über die Wiederkunft Jesu Christi sprechen und ich werde auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Bitte kommt. Ihr müsst es hören, ihr müsst es genau wissen, auf die Sekunde genau. Jetzt höre ich doch, der Pfarrer in der Kirche am Sonntagmorgen erzählt, Leute, geht nicht im Zelt, dort predigt ein falscher Prophet. Denn unten in unserer Bibel steht, keiner weiß Tag und Stunde, wann der Herr kommt. Nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn Gottes. Und der behauptet, er wird auf die Sekunde genau sagen, Jesus kommt. Du, ich habe ein gepfropftvolles Zelt gehabt. Der Pfarrer hat eine gute Reklame gemacht. Und da kam einer, der kam zum Glauben, sagte, ich habe noch nie in meinem Leben einen falschen Propheten gehört. Ich wollte endlich mal in meinem Leben einen falschen Propheten hören. Und ich habe dann mein Thema genommen und mein Thema ausgearbeitet. Weißt du, und ich habe gesagt, Leute, ich weiß die Sekunde, wenn Jesus wiederkommt. Und in meiner Bibel steht es beim Ton der Posaune. Beim Ton der Posaune, wenn der Erzengel posaunt und bei diesem Posaunen werden wir auferstehen in einem einzigen Augenzwinkern in einer Sekunde und wir werden entrückt. Am Ton der Posaune, dann habe ich anhand von der Offenbarung die Posaunengerichte durchgenommen, kurz so gestreift nur, was man in einem Missionszelt machen kann. Weißt du? Und dann sagte er, ich wollte endlich mal einen falschen Propheten hören. Süß. Er wurde sogar ältest nachher mal in meiner Gemeinde, war ein Bauunternehmer. Der hat sie voll eingebracht, ein tolles Haus gehabt, in seinem Swimmingpool haben wir immer Leute getauft. Verstehst du? Aber du siehst, wie Gott manchmal arbeitet. Wie Gott manchmal arbeitet. Und wir sollen nicht traurig sein, wenn die Leute dumme Sachen erzählen. Weißt du, wenn sie nur Gutes erzählen, so viel Gutes gibt es. Aber deshalb durch Skandale. Beim Paulus war ja auch immer, das Evangelium hat sich so verbreitet, da kam in eine Stadt, nach 3, 4 Sätze, nach kurzer Predigt, ein Skandal, ein Aufstand, ein Aufruhr und so weiter. Leute haben sogar Erde genommen, in die Luft geworfen. In Ephesus. Verstehst du? All das. Und das ist das Evangelium durch die Lande gegangen. Das müsst ihr hören, den Mann, diesen Verrückten. Und wir sind Verrückte. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Wir sind verrückt von hier nach dort. Von Tod zum Leben. Von Finsternis zum Licht. Ja, in aller Liebe. Jesus war im Recht. Weißt du, Jesus war im Recht. Aber er hat das 60 nicht rausgenommen. Weißt du, als er starb, Gott hat ihm Recht gegeben. Die Sonne verdunkelte sich, die Erde bebte, Heilige wurden in der Stadt gesehen. Weißt du, Gott bekannte sich nicht, ob sich der hohe Priester zu ihm bekannte. Er zerreißt sein Kleid und seinen Dienst zerstört, ja, ein für alle Mal. Und der Himmel bekennt sich zu Jesus. Und deshalb das Wichtigste für uns ist, ob sich der Himmel zu uns bekennt. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der Vorhang im Tempel zerriss. Verstehst du, der hohe Priester kann nur seine Klamotten zerreißen. Aber der Herr hat den Tempel zerrissen. Den Vorhang zerrissen. Und plötzlich waren waren die Leute in der Gegenwart Gottes. Weißt du, die Juden haben einen Gott gedient, den sie gar nicht kannten, denn der war hinterm Vorhang versteckt. Und die wussten nicht einmal, was dahinter passiert in der Bundeslade. Und die Bundeslade ist sowieso ein Problem. Als Salomo den Tempel einweiht, ist die Bundeslade schon nicht mehr da. Das hatte der Königin von Saba wahrscheinlich mitgegeben. Und in Äthiopien ist die Bundeslade gewesen, seit Salomo, seit der Besuch von dieser Königin. So, und aber hinter dem Vorhang kann niemand sehen, verstehst du? Die Juden haben einen Gott gedient. Ihr Gottesdienst war ohne Gott. Und Jesus, als er stirbt, zerreißt der ganze Spuk. Und die Leute sehen, was dort ist. Nur ein Kästchen, und in dem Kästchen ist nichts mehr drin. Gott war hinter dem Vorhang. Aber jetzt durch Jesus Christus ist er nicht mehr hinter dem Vorhang. So, der muss sich nicht mehr verstecken vor den Menschen. Er ist offenbar, der Vorhang zerriss. Der Gottesdienst wird ein lebendiger Gottesdienst. Weißt du, die Bundeslade, der Tempel war zerstört. Schon allein da, da sind die ganzen heiligen Geräte nach Babylon gegangen, weil dieser Belsazar da seinen Gott da lobt und preist. Da war schon nichts mehr da. Und an dieser Tempel, in dem da Jesus drin war, oder wo der Vorhang zerriss, wurde von Herodes gebaut, von einem Gottlosen, von einem Gottesfeind. Herodes hat den Tempel gebaut. Nur nebenbei. Gott selbst hat hier Geschichte gemacht. Sonne verdunkelt, Erdbeben, Vorhang zerreißt, Tote stehen auf. Und Jesus ist Schluss des Gesetzes. Und jetzt, du bist in Christus. Und du lebst nicht mehr nach dem Gesetz, jetzt lebst du nach der Gnade. Weißt du, das Gesetz war gut, war in Ordnung, danke Gott dafür. Aber das ist nur so Randbemerkung, so Fußnote, das brauchen wir nicht mehr, ist erledigt. Gott hat uns ein anderes Gesetz gegeben. Jesus sagt, weißt du, ich gebe euch nicht viele Gesetze, nur zwei. Eins eigentlich, du sollst Gott lieben von ganzer Seele, ganzem Herzen und alles, was in dir ist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das machst, dann kannst du leben, wie du willst. Dann erfüllst du das ganze Gesetz Gottes, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst. So, das ist die Geschichte. Darum sagt Paulus, ich lebe, nur nicht ich, sondern Christus lebt jetzt in mir, denn ich bin dem Gesetz gestorben. Du bist dem Gesetz gestorben, bist nicht mehr irgendwo registriert, nein, jetzt gilt für dich eine ganz andere Gerechtigkeit. Selbst wenn du so ein Musterschüler bist wie Saul von Tarsus, so ein Pharisäer von Pharisäern, das Gesetz ist für dich erledigt, abgehakt. Du musst dich nicht mehr selbst zerfleischen und sich gasteien. Ich darf das nicht. Ich lebe für Gott, jetzt sagt er. Ich lebe jetzt für Gott. Ich lebe jetzt in Gemeinschaft mit Gott. Ich lebe. Das ist ganz was Großartiges und Mächtiges. Ich lebe. Ich lebe für Gott. Ich lebe jetzt in der Nähe Gottes, in der Umgebung Gottes, in der Gegenwart Gottes, in der Verbundenheit mit Gott. Das ist mit Jesus und in Jesus sein. Einfach mit ihm zusammen leben. Paulus sagt weiter, für mich ist das Gesetz jetzt erledigt. Ich bin jetzt in der Gnade. Ich muss jetzt nicht mehr dies und jenes tun. Ich tue es. Und selbst wenn ich das nicht schaffe, Gott füllt meinen Mangel mit seinem Reichtum aus. Und dann sagt er jetzt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Das ist in Gottes Leben. Das ist von Jesus eingenommen, nicht ein Sklave. Ich muss predigen. Nein, das tue ich gerne. Sogar als Gefangener, angekettet an einem Soldaten, predigt Paulus in Rom. Ein Gefangener Jesu Christi, er geniert sich nicht. Weißt du, er hätte Freiheit haben können, er hätte, wenn er nur Moses gelehrt hätte, da wäre ein großer Rabbi geworden. Ein großer Gelehrter, großer Weise bei den Juden. Aber er hat Jesus gepredigt. Und in Jesus hat er das andere Leben kennengelernt. Das ganz neue Leben. Und wer Jesus nachfolgt, der wird nicht versklavt. Der macht, wenn er was macht, das macht er gerne mit Begeisterung, mit Enthusiasmus, mit Freude. Weißt du, Paulus sagt doch, nun nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er ist in der Nachfolge Jesu. Er läuft nicht mehr Menschen nach, eine Sekte, Gruppe oder sonst was. Er imitiert Jesus. Er versucht den Willen des Vaters zu tun. Versucht, Gottes Wünsche zu erfüllen, nicht seine Träume zu verwirklichen. Er lebt das Ziel aus, das Jesus ist. Das ist das vorgestreckte Ziel. In Jesus sein. Paulus ist komplett von Jesus eingenommen, erfüllt, ganz von seinem Dienst. Weißt du, der Herr ist sein Kommandant, sein Befehlsgeber. Der Herr ist, der ihn führt und leitet. der Herr ist es, dieses in Christus sein ist, ich bin in Gottes Hand. Und Gott leitet mich und Gott führt mich und Gott bestimmt mich. Eine ganz neue Qualität, sein Temperament, total anders, sein Charakter, seine Person, sein ganzer Dienst. Ich diene in Schwachheit, ich halte mich fest. Paulus war sehr vergesslich im Alter, hat seinen Mantel vergessen, hat die Tora vergessen, hat so vieles vergessen. Er dient trotzdem Gott, auch wenn er viel vergessen hat. Du kannst Gott dienen, auch als Vergesslicher. Und du musst eines wissen, wenn du in Christus bist, bist ein Original, bist unverwechselbar. Und das bleibst und du darfst Gott dienen, so wie du bist. Einfach, du bist in ihm gewurzelt, in der Hand Gottes, in seiner Obhut. Bist ein veränderter, verwandelter Mensch, nicht mehr der gleiche. In Jesus sein heißt es, in ihm leben. Weißt du, aus ihm leben, von ihm den Saft beziehen. So wie die Rebe am Weinstock hängt. Getrennt vom Weinstock kann die Rebe keine Frucht bringen, kann nicht reifen, kann gar nichts werden. Aber die Rebe bezieht ihre Kraft aus dem Weinstock. Und so, ich lebe in Christus, bin mit Christus verbunden, auf seine Kosten, in seinem Haus, in seiner Welt, nach seinem Gesetz, auf seinem Grund, verstehst du, in seiner Kraft. Ich lebe in seiner Wirklichkeit, in seiner Gegenwart, in seiner Gnade. Ich lebe in dem, was Gott mir alles so zur Verfügung stellt. Und wenn er mir was nicht zur Verfügung stellt, lebe ich trotzdem. Weißt du, ich lasse mir dann genügen. Und Paulus sagt, ich kann beides haben und nicht haben. Wenn du in Jesus bist, kannst du auch verzichten. Auch das gehört zum christlichen Leben. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. In 1. Samuel 17, Vers 38 und folgende Verse. Oder 1. Samuel 17, da ist eine interessante Geschichte, da ist der Kampf David und Goliath. Wir kennen diese Geschichte, muss ich nicht groß erzählen. Weißt du, der David meldet sich oder wird gemeldet, Saul, wir haben deinen Burschen, der wagt, mit dem Goliath aufzunehmen. Und was passiert? David kriegt die Kleidung, die Rüstung von Saul. Und dann ist er drin und sagt, nee, so in dieser Rüstung kann ich nicht kämpfen. Weißt du, ich will nur das Bild zeigen, in Jesus sein. In der Rüstung Sauls kann ich mich nicht bewegen, wie ich mich bewegen wollte und könnte und sollte. Kann ich nicht. Und dann zieht er die Rüstung aus und weißt du, was dann passiert? Dann geht er am Bach, holt ein paar Kieselsteine und er geht auf den Riesen zu. Und weißt du, was der Riese sagt? Wie kommst du zu mir? Du kommst zu mir wie zu einem Hund. Ich komme, sagte David dann, du kommst zu mir mit Spieß und Schild und Schwert und so weiter. Und ich komme in dem Namen des Herrn. Und das heißt in Jesus sein. Nicht in der Rüstung drinstecken. In eine fremde Rüstung, was weiß ich. In fremde Philosophien, fremde Lehren, fremde Bekenntnisse, in fremde Theorien. Ich komme in der Rüstung Gottes. Und dann dreht er schon. Der Schwert und das pfeift schon. Gut, er kam in seiner Rüstung. Weißt du, der war, wenn ich das Bild übernehme, er war nicht in Gott. Der war in seinem Gott. Im Gott der Waffen, des Heeres. Ich bin Soldat von Jugend an. Aber David kam in der Rüstung Gottes. Badehose oder Lendenschutz oder was auch damals war. Bräunlich gebrannt. In Jesus sein ist in der Rüstung Gottes sein. Das ist, du kämpfst in der Rüstung Gottes. Du kämpfst nicht mit deinen Waffen. Mit Kieselsteinen kämpfst du. Was es auch immer heißt. In der Hand Gottes sein, nur dann erringst du die Siege, wenn du in der Rüstung Gottes bist, im Plan Gottes, im Willen Gottes, im Geist des Herrn. Und wenn du im Geist des Herrn bist, dann bist du wie Johannes auf der Insel Patmos. Du siehst unaussprechliche Dinge. Du siehst Jesus, du siehst den Antichristen, du siehst den falschen Propheten. Das macht alles dir gar nichts aus, denn du bist in Jesus. Verstehst du? Der falsche Prophet, ach, was soll der Quatschkopf? Vielleicht der Antichrist. Das ist nur Lausbub. Verstehst du? Er nimmt diese Dinge gar nicht wahr. Der schreibt es auf, das ist alles da, das ist das System dieser Welt. Und dann, er sieht das neue Jerusalem von Gott herabkommend und die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist im Geist sein, im Heiligen Geist sein. Da siehst du, du siehst die Realität. Weißt du, der Heilige Geist blufft einen nicht, der Heilige Geist zeigt die Realität. Das ist, aber wir haben was Größeres, was Besseres, was Schöneres. Was gesegnet wird ist. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir müssen lernen, in Jesus zu bleiben. Das verborgene Leben in Jesus, wie es aussieht. Das passiert zu Hause im Alltag. Weißt du, wir haben nur 3 Jahre von Jesus und die kaum. Die paar Tage noch, vielleicht die letzten paar Tage seines Lebens, die sind sehr ausgiebig beschrieben. Aber 30, 33 Jahre vom Leben Jesu hören wir gar nichts. Was ist das? Weißt du, diese verborgenen Jahre Jesu. Wäre toll, wenn wir das irgendwo so eine Schrift finden würde. Aber nein, brauchst du auch gar nicht. Diese verborgenen Jahre mit Jesus, das erlebst du zu Hause. Diese 33 Jahre, das ist im Alltag, beim Holzsägen, beim Josef, beim Zimmern, bei der Maria, beim Kochen und Backen. Dort erlebst du Jesus. Das eine ist nur ein Teil der Erlösung. Ruhe in Jesus heißt es einfach in Gott geborgen sein und einfach das tun. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. In Gott alles haben, was man braucht. Weißt du, Vergebung, Frieden, Freude, ich habe alles und dann lebt man. In seiner Familie, Jesus hat noch Brüder und Geschwister gehabt, 2 Schwestern hat er mindestens gehabt, das wissen wir, und auch einige Brüder, steht in der Bibel, sogar namentlich. So, und jetzt hat er denen vorgelebt, was es bedeutet, Christus zu sein, ein Jünger zu sein, in Christus. Christus war in der Familie und du, nirgendwo kannst du besser Jesus auszuleben als in der Familie, das ist am schwierigsten. Verstehst du, die Hausgenossen, das sind deine größten Feinde. Die kritisieren dich, die kennen, die wissen deine Schwächen, die wissen deine Fehler, die wissen deine Vergangenheit, was du alles gemacht hast und getrieben hast und wo du warst und was da passiert ist, verstehst du? Und da jetzt Christ sein, in der Vergebung zu leben, in der Gnade zu leben, in den Frieden zu leben, lass doch dir reden, das war ich mal, verstehst du? Aber dann über all dieses ganze Geschwätz, Familiengeschwätz zu reden und nicht ernst genommen zu werden. In der Familie erlebst du Jesus. Und seine Brüder haben gesagt, er ist von Sinnen, der spinnt, der ist verrückt. Das haben sie von Jesus gesagt. Wisst ihr? Also, weil sie ihn kannten, weil er zu religiös ist oder was weiß ich, was er war. Denn er war so gebildet und so intelligent, dass er sogar mit 12 Jahren im Tempel saß und die Professoren unterhalten konnte. Was glaubst du? Ja, der übertreibt das jetzt alles. Zu Hause, wenn die Stürme kommen, wenn du Verlust hinnehmen musst, wenn du krank bist, Fieber hast, wenn du Niederlagen erlebst, wenn du Anfechtungen erlebst, zu Hause erlebst du Jesus. Das ist in Jesus sein. In Römer Kapitel 8, Vers 37, noch ganz schnell, mit Jesus bist du in jeder Lage ein Überwinder. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Weißt du, was das bedeutet? Sei und bleib in Jesus, egal was kommt. Jesus behält die Kontrolle, er behält den Überblick, er behält alles und nichts kann dich von der Liebe oder Gnade Gottes trennen. Du wirst von Gott gehalten, das ist das Tolle dabei. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Bleib da, zu Hause, in deiner Familie, in Nazareth. Dort hat der Herr Jesus die schönsten Jahre verbracht. Ja, in Nazareth. Und die Leute von Nazareth glaubten auch nicht an ihn. Das ganze Volk da, die kannten ja Jesus, wie er spielte, verstehst du, und wie er arbeitete und so weiter. Aber sie glaubten auch nicht. Weißt du, was bildest du dir ein? Als er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, Kranke zu heilen, Blinde sehen zu machen, Taube hören und so weiter. Ja, du spinnst. Die wollten den Abgrund, den Abhang hinunterstürzen. Das ist die Geschichte. Und dir geht es genauso wie Jesus, wenn du in Jesus bist. Daher wird nichts erspart bleiben. Halleluja. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott preisen und Gott danken, dass uns noch nicht so dreckig geht wie Jesus. Noch nicht so schwierig ist wie bei Jesus, verstehst du, dass uns noch so vieles erspart ist oder noch erspart ist, aber wir möchten heute ganz besonders für die Menschen beten, die irgendwo Verfolgung leiden, in China, in Nordkorea, wie schwierig dort in Nordkorea ist. Ich habe neulich ein paar Nachrichten bekommen, weißt du, jemand ist da reingereist, der wurde verhaftet in Nordkorea, er wollte nur Christen besuchen und aufsuchen und sie ermutigen, er wollte nicht Bibel schmuggeln und gar nichts, nein, er wollte nur gucken, wie geht's meinen Brüdern und Schwestern. Er wurde eingesperrt, sitzt heute noch im Gefängnis. So, wir möchten für diese Leute beten und danken. Herr, ich danke dir, dass wir so viel Frieden haben, dass wir keinen Krieg haben, dass wir keine Katastrophen haben, dass wir keine großen Krisen zurzeit haben. Herr Jesus, wir danken dir für all das Gute, das du uns gibst. Und Herr, wir möchten uns zurüsten lassen, wenn die Prüfungen kommen, dass wir wissen, wir sind in dir. Und nichts und niemand kann uns scheiden von der Gnade Gottes. Das ist unser Lichtblick, das ist unsere Hoffnung, das ist so ein Silberstreif am Horizont. Du bringst die Deinen durch, auch wenn das Alter kommt, auch die Tage zu uns kommen, die uns nicht gefallen, Herr. Krankheit. Herr, du hältst die Deinen und du trägst, wir sind in dir. Wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott segne dich.